Halleluja. Ich möchte heute höchstwahrscheinlich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber den letzten Teil zur Predigtreihe Gemeindeleben bringen und möchte über die Gaben des Geistes sprechen. Und bevor wir mit diesem wunderbaren Thema anfangen, möchte ich noch gern beten. Vater, wir danken dir, dass du in dem Opfer deines Sohnes uns alles geschenkt hast. Das ist das, was dein Wort sagt. Wenn er uns sein Kostbarstes gegeben hat, wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken. Danke, Herr, dass das unser Erbe ist. Vater, ich bitte dich, dass du uns heute den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibst, in der Erkenntnis deiner selbst. Öffne uns die Herzensaugen, damit wir erkennen und verstehen, was dein Erbe in den Heiligen ist. Was die Hoffnung deiner Berufung ist und die überragende Größe der Kraft, mit der du in uns wirkst. Öffne uns die Herzensaugen, wunderbarer Gott. Nur du kannst es tun. Nur du kannst uns Offenbarung geben. Wir können lernen und studieren und lesen und hören und Seminare besuchen und Bücher wälzen. Aber nur du kannst Offenbarung geben, nur du kannst eine Wahrheit in unsere Herzen hineinschreiben. Und darum bitten wir dich heute Morgen. In Jesu Namen. Amen. Ja, Gaben des Geistes ist ja ein nicht ganz unkontroverses Thema gewesen, besonders in den 90er Jahren. Also eigentlich in den 80ern, in den 90ern, als die charismatische Bewegung auf ihrem Hoch war. Denn überall, wo Gabe steht im Neuen Testament, da steht das griechische Wort Charisma. Und daher hat die charismatische Bewegung nämlich ihren Namen, dass sie die Begabten sind, die Geistbegabten. Und irgendwie ist das in den letzten 15 Jahren irgendwie immer mehr aus der Mode gekommen, würde ich mal sagen, das Thema. Jetzt sind andere Sachen wichtig und was aber nicht bedeutet, dass wir uns nicht trotzdem diesem Thema auf jeden Fall zuwenden müssen, besonders wenn es darum geht, wenn wir über Gemeinde sprechen, über das Gemeindeleben. Denn die Gemeinde ist der Ort, also da, wo Christen zusammenkommen, das ist die Zusammenkunft, wo die Gaben des Heiligen Geistes entdeckt, ausgeübt und gefördert werden. Und in dieser Predigt möchte ich jetzt nicht unbedingt auf, noch nicht. Ich wollte nur gucken, nicht, dass es schon angewiesen ist. Emanuel ist bereit, ihr merkt das schon. In der Predigt will ich jetzt nicht auf die einzelnen Gaben oder auf die einzelnen Gabenlisten eingehen, die jetzt im Neuen Testament zu finden sind, sondern ich möchte einige Eckpunkte aufzeigen, die wichtig sind, wenn wir über den Umgang und den aktiven Umgang mit Geistesgaben sprechen. Es ist so, kann man sich so vorstellen, wenn jetzt ein neues Haus gebaut wird und da ist vorher eine Wiese, da kommt zuallererst jemand, der irgendwas studiert hat, weiß es auch nicht genau was, und der hat vier solche Holzpfähle und dann haut er die erstmal an die vier Ecken des Grundstücks rein. So damit, wenn dann der Baggerfahrer kommt, weiß, wo er das Loch baggern muss. Und genauso möchte ich jetzt in der Weise Eckpfeiler in den Boden rammen, die das Baggern nicht ersetzen, aber die uns ungefähr zeigen, wohin die Reise geht. Genau. Und es soll um diese Eckpunkte gehen, die wichtig sind. Also ich habe vier Punkte insgesamt und alle diese vier Punkte sind wichtig, wenn wir einen zum einen sicheren und trotzdem freien Umgang mit Geistesgaben kultivieren möchten. Freiheit und Sicherheit, das schließt sich ja immer so ein bisschen aus. Oder zumindest sind das zwei starke Pole, ist ja auch in der Politik, oder wenn du schon wenn du eine Bedienungsanleitung liest, ja, hast du Freiheit oder Sicherheit. Du kannst mit dem Toaster nicht alles machen. Du bist mit dem Toaster nicht frei. Du kannst da nicht Wasser reingießen, die Hand reinstecken und den Stecker reinstecken. Das würde ja theoretisch Freiheit bedeuten. Aber wir haben einen Menschenverstand und wir wissen, nee, das ist nicht sicher. Und wir haben eine gewisse Freiheit mit dem Toaster, indem wir ihn so anwenden, wie es in der Bedienungsanleitung steht. Und genauso ist es auch mit Geistesgaben. Es geht also um einen freien, aber sicheren Umgang. So wie mit allem anderen auch. Wie mit Feuer und was auch immer. Halleluja. Und der erste Punkt, jetzt kannst du mal, trägt die Überschrift, das Bild der Lehre. Und ich habe mal ein ganz wunderbares Bild rausgesucht. Ich musste dann in der Vorbereitung der Versuchung widerstehen, mir noch mehr Bilder von Van Gogh anzugucken. Das ist von Van Gogh, Blick auf Allee. Und der hat wirklich ganz fantastische Bilder gemalt. Und das ist der Blick auf Allee. Und die Frau steht da davor und wir sehen, da ist ein Rahmen ringsrum. Und dazu habe ich die Schriftstelle aus Römer 6, Vers 17. Und zwar am besten in der Elberfelder. Mal gucken, wo bei mir die Elberfelder ist. Römer 6, Vers 17. Das hat jetzt in dem Kontext eigentlich überhaupt nichts mit Geistesgaben zu tun, ist aber trotzdem wichtig für uns. Da sagt Paulus, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Dem Bild der Lehre. Die Schlachter übersetzt ein bisschen anders. Die schreibt da, glaube ich, das Vorbild der Lehre. Und im Englischen ist es nochmal anders. Da steht dann Role Model oder so verschiedene andere Begriffe. Aber ich bin mal ganz bewusst bei diesem Bild der Lehre geblieben, weil das so wunderbar passt. Weil ein Bild ist immer in einem Rahmen. Ein Bild findet immer in einem Rahmen statt. Ja, man malt, man hängt nicht ein Bild an die Wand und dann ist es über der ganzen Wand, sondern es ist, also es gibt auch bestimmt irgendwelche Arten von Kunst, wo das so gemacht wird. Aber das Bild, hier ist eigentlich auch ein Bild, ja. Das Bild ist im Rahmen, das geht nicht über den Rahmen hinaus. Und dieses griechische Wort, was da für Bild steht, ist dieses Typos, also dieses Vorbild der Lehre, Unterweisung. Und das bezeichnet die apostolische Lehre als Gesamtheit. All das, was Jesus gelehrt hat und was die Apostel gelehrt hat. Das ist wie so ein Bild, was uns geliefert wird, was eingerahmt ist. Genau, ich habe aufgeschrieben, dieses Bild wurde von den Aposteln gemalt und bereitgestellt. Und innerhalb dieses Bildes befinden wir uns im Einklang mit dem Willen Gottes. Innerhalb dieses Bildes sind wir sozusagen sicher. Und das ist die Lehre, der wir übergeben worden sind, sagt Paulus. Das heißt, dem sollen wir gehorsam sein. Und das können wir sehr gut auch auf die Anwendung der Geistesgaben beziehen. Für die Anwendung der Geistesgaben gilt, dass wir uns alle Zeit im Rahmen der gesunden Lehre befinden sollten. Paulus, es ist ganz interessant, wir werden dann noch zu 1. Korinther 12 kommen und da ist in den ersten Versen so eine ganz komische Stelle, wo auch die Kommentare da in verschiedene Richtungen gehen. Es ist dann immer ganz spannend zu sehen, welche Ansicht jeder hat. Da heißt es, niemand, der im Geist Gottes redet, sagt Fluch über Jesus. Oder Jesus sei verflucht. Irgendwie ganz logisch, also bisher konnte mir das niemand schlüssig erklären, warum genau das jetzt durchsteht. Da gibt es verschiedene Theorien. Aber das ist genau das, was Paulus hier macht. Er setzt einen Rahmen auf und sagt, wenn jemand im Heiligen Geist redet, dann sagt er nicht Fluch über Jesus, weil dann ist er nämlich außerhalb des Rahmens, wenn er den Namen Jesu flucht. Dann ist er nicht mehr in diesem gesunden Rahmen, den ich euch übergeben habe. Und deswegen ist es wichtig, dass wir gucken, bei all den Gaben, die wir anwenden, und immer wenn wir Gaben anwenden, übermitteln wir ja eine gewisse Botschaft oder empfangen eine Information, dass wir immer gucken, sind wir noch in diesem Rahmen drin. Der Rahmen bietet uns Sicherheit. Und der Rahmen bietet uns dann auch die Möglichkeit zu prüfen, ob das, was der andere erzählt, wirklich von Gott kommt oder nicht. Paulus geht da zum Beispiel auch in Römer 12, Vers 6 ein. Da heißt es, Römer 12, Vers 6, Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, also Prophetia, wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Und Glaube ist hier nicht gemeint wie irgendwie die Stärke meines Vertrauens zu Gott, sondern Glaube als dieser Rahmen. Unser Glaube hat verschiedene Inhalte. Und wenn wir Weissagung in der Gemeinde haben, dann sollte diese Weissagung Übereinstimmung mit dem Glauben sein, mit den Glaubensinhalten. Wenn also jetzt ein prophetisches Wort kommt, was konträr gegenüber einer Aussage der Heiligen Schrift ist, dann sind wir sehr gut beraten darin, das in Zweifel zu ziehen und das kritisch zu hinterfragen. In 1. Korinther 14, Vers 30 geht Paulus noch weiter. Der beschreibt ja so eine Art Hausgottesdienst. Hausgottesdienst, das war damals ein bisschen anders als heute. Also bei einem Hausgottesdienst damals, da waren wahrscheinlich so 50, 60 Leute. Vielleicht auch, also manche waren da auf 3 Etagen, haben die stattgefunden. Einer fiel mal aus dem Fenster. Also das war irgendwie anders als bei uns heute, diese Hauskirchenbewegung. Also es ist nun nicht so wie in dem Wohnzimmer, wie wir uns das vorstellen. Und da sagt er, Paulus in 1. Korinther 14, Vers 30, wenn prophezeit wird, wenn aber einem anderen, der da sitzt, Moment, nee, das ist nicht der Vers. Vers 29, Entschuldigung, nicht 30, sondern 29. Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen es beurteilen. Das heißt, Paulus sagt, wenn da jemand prophetisch redet, wenn da jemand eine Weissagung gibt, dann sind die anderen, alle anderen dazu eingesetzt, das zu beurteilen. Es ist also überhaupt nicht dieses Bild vom großen Macker, ja, der in die Stadt kommt und sagt, ich habe das Wort des Herrn, ich bin der große Prophet und alle nehmen es ohne irgendwie zu prüfen oder zu filtern auf. Paulus ist überhaupt nicht der Typ, der sagt, schaltet eure Gehirne aus und damit ihr wirklich glaubt und damit ihr wirklich das Wort des Herrn empfangen könnt, sondern er sagt, ihr müsst, ihr sollt es sogar beurteilen. Und ihr müsst, wie jeder von uns, braucht diese Reife, dass wir zumindest in einem gewissen Maße, nicht jeder von uns muss jetzt der Doktor der Theologie werden, aber dass wir gucken, sind wir noch im Rahmen drin? Und wenn man eine gewisse Festigkeit hat mit der Glaubenslehre, mit den Glaubensinhalten der Schrift, dann wird man relativ, ich sag mal, also dann entwickelt sich so eine Art Reflex, ja. Wenn uns Sachen komisch vorkommen und wir so, okay, was ist denn das jetzt? Na, das kommt dann mit der Reife, da entwickeln wir einen gewissen Geschmack dafür und es fällt uns dann leichter auch zu unterscheiden. Und dieses Wort, was Paulus hier verwendet mit beurteilen, ist ein sehr scharfes Wort. Das kann man auch übersetzen mit trennen, absondern. Alles so Worte, die irgendwie nicht so positiv klingen, ja. Trennen, absondern, unterscheiden, beurteilen, ein Urteil fällen. Wir sind gerufen, ein Urteil zu fällen, ob ein prophetisches Wort vom Herrn ist oder nicht. Amen. Okay, das Erste, das war jetzt der Sicherheitspart. Jetzt gehen wir weiter zu der Ermutigung. Ja, das waren jetzt die Alarmglocken und die Achtungszeichen. Jetzt gehen wir weiter zu Punkt 2. Der zweite Punkt trägt den Titel Gottesdienst, Gabenexplosion. Oder ich habe es eigentlich andersrum geschrieben, Gabenexplosion, Gottesdienst. Hier haben wir das ist irgendwie so eine positive Explosion. Ich habe ein Bild gesucht, was nicht irgendwie eine zerstörerische Explosion zeigt, sondern eine positive, wo die Farben und das Leben so auseinandersprüht. Und dazu schlagen wir mal 1. Korinther 12, Verse 7 bis 11 auf. 1. Korinther 12, 7 bis 11. Jedem aber... Ich tue das jetzt doch mal ein bisschen hier zu mir rumstellen. Jedem aber wird das offenbare Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen gegeben. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist. Einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Wir bleiben erstmal bei dem Vers 7, wo es heißt, jedem aber wird das offenbare Wirken des Geistes zum Nutzen gegeben. Dieses Wort, was hier steht für Nutzen, das ist das griechische Wort Symphero, woher auch das Wort Symphonie zum Beispiel kommt, ja, eine Symphonie. Und das ist eigentlich mit Nutzen nicht so gut übersetzt, ja. Würden wir auch, wenn wir jetzt das Wort Symphonie, würden wir nicht irgendwie an den allgemeinen Nutzen oder irgendwie, ja, das kann man gut gebrauchen, irgendwie denken. Das kann man nämlich auch übersetzen mit zusammentragen und zusammenbringen. Beistehen, helfen, förderlich sein und natürlich auch nutzen. Deswegen habe ich das mal ein bisschen umgeschrieben, diesen Text. Man kann auch übersetzen, jedem aber wird das offenbare Wirken des Geistes zum Zusammentragen gegeben. Und deswegen habe ich diesen Punkt auch überschrieben mit Gottesdienst-Gabenexplosion. Denn der Gottesdienst, da wo Christen zusammenkommen, also nicht nur im Gottesdienst, sondern auch im Hauskreis und überhaupt, wenn wir uns treffen, egal in welcher Zahl, da sollen die Gaben des Geistes zusammengetragen werden. Dafür ist das Wirken des Geistes gegeben, dass wir es zusammentragen. Und nichts bietet sich besser dafür an, als wenn wir zusammenkommen als Christen, damit wir uns gegenseitig dienen können. Nicht ohne Grund ist zwischen dem Kapitel 12 und dem Kapitel 14 das Kapitel 13. Wenn man den ersten Korintherbrief liest und nehmen wir mal an, wir hätten noch nie Bibel gelesen und würden das 13. Kapitel rausreißen, wir würden überhaupt nicht merken, dass da was fehlt. Irgendwie scheint das wie irgendwie nachträglich reingesteckt. Aber es ist da ganz gezielt drin, weil Paulus den Punkt ganz klar macht. Es geht bei den Gaben um eines, und zwar um Liebe. Die Gaben des Heiligen Geistes sind ein Ausdruck der Liebe Gottes und der geschwisterlichen Liebe. In gleicher Weise. Genau, die Gaben sind ein Ausdruck der Liebe Gottes, der sie uns schenkt und gleichzeitig ein Ausdruck der geschwisterlichen Liebe, dass wir uns dadurch gegenseitig dienen. Und deshalb ist es die Gaben, ist es eine Pervertierung, eine Verdrehung, wenn wir die Gaben als eine Selbstverherrlichung missbrauchen, als etwas, was unserem Ego dient, als etwas, wo wir etwas, wenn ich die ausgübe, kriege ich was davon, weil ihr alle seht, wie geistlich ich bin. Das ist überhaupt nicht das, was Gott dadurch gezeigt hat. Und da mit so einer Haltung beweist man dann nur, wie fleischlich man eigentlich noch ist und wie wenig von dem Charisma wirklich da ist, von dem Gottgegebenen, von der geistlichen Gabe. Die Gemeindeversammlung sollte der Ort sein, an dem die Gaben nur so sprudeln. Die Versammlung der Christen sollte der Ort sein, wo wenn wir hinkommen, wissen, da erleben wir Gott, da erfahren wir Gott, da fließen die Gaben, da gibt Gott durch verschiedene Kanäle. Gott hat nie, also zumindest sehe ich das nicht in der Schrift so, also nicht im Neuen Testament so, Gott hat sich nie gedacht, dass der Gottesdienst allein der Ort ist, wo ich hinkomme, zwei Lieder singe und eine Predigt höre und dann wieder nach Hause gehe mit der Predigt. Gott hatte die Versammlungen im Neuen Testament, die waren viel, viel breiter gefächert. Da ist viel, viel mehr passiert. Schon allein, wenn du dir durchliest, wie lange die sich getroffen haben, das kann unmöglich die Länge der Predigt gewesen sein. Und du siehst, Hananias fällt tot um und dann in Apostelgeschichte 5 und dann 3 Stunden später kommt die Sapphira rein. Also das ist unmöglich, dass die Predigt 3 Stunden ging. Gut, bei Paulus, der kam dann später, der hat es die ganze Nacht ausgedehnt und entsprechend eingeschlafen, die Leute. Da war so viel mehr. Der Heilige Geist kann durch jeden von uns, durch jeden von euch wirken. Er möchte das sogar. Es ist, der Gottesdienst oder die Versammlung sollte zumindest nicht ein Ort sein, wo ein, zwei spezielle elitäre Leute irgendwie dienen und die anderen sind Konsumenten. Wir haben einen Gott, der sich uns mitteilen möchte. Er will ermahnen, er will erbauen, er will ermutigen, er will trösten, er will heilen. Er möchte Wegweisung geben. All das ist in dem Herzen Gottes drin. Gott möchte nicht nur, dass wir eine Predigt hören und über die Bibel lernen. Das will er auch. Halleluja. Sonst könnte ich ja jetzt hier aufhören. Nee, das will er auch. Aber das ist nicht das alles, was er will. Er möchte mehr geben. Moment, wo war ich jetzt gerade? Und dafür, für diese Dinge, die in Gottes Herzen sind, die er tun möchte, sind die Gaben ein Kanal. Das muss man sich vorstellen wie so eine Art Rohrsystem. Ja, vom Himmel kommt ein großes Rohr und zu jedem Einzelnen läuft ein Rohr hin. Und dann schüttet Gott das da rein und aus allen Rohren kommt, zwar in unterschiedlichen Maße, aber aus allen Rohren kann etwas rauskommen von dem, was Gott auf dem Herzen hat. Und am Ende fließt es alles wieder zusammen und ergibt ein Ganzes, ein Großes. Und ich denke, er will auch heute noch mit der ganzen Bandbreite, wie wir es gerade hier in 1. Korinther 12 gelesen haben, wirken. Ja? Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, besonderer Glaube. Ja, das, was hier als, was wir gerade gelesen haben, einem anderen Glauben in demselben Geist, das ist nicht unbedingt so wie im Gottesdienst wird einer gerettet, der hat irgendwie gerade Glauben. Das ist nicht gemeint, sondern es geht um besonderen Glauben, der über das normale Maß hinausgeht. Das ist das, was die Schrift eindeutig bezeugt. Paulus guckte in die Menge und er sah, der da hinten, der hat Glauben, geheilt zu werden. Das ist besonderer Glauben. Und manchmal gibt der Heilige Geist seine übernatürliche Gabe des besonderen Glaubens. Und wo einer von uns oder eine von uns aufsteht und sagt, Moment, Gott hat doch gesagt, jetzt lass uns mal dafür beten. Und dann geht die ganze Gemeinde mit und der ganzen Gemeinde wird dadurch gedient. All das darf und soll unsere Versammlung, den Gottesdienst und auch wenn wir uns so überhaupt normal treffen, mal so auf der Straße oder so abends im Wohnzimmer, all das darf unsere Versammlungen bereichern. Und aber, und das ist jetzt das Schöne, für den einen das Schöne, für den anderen das Schreckliche, beides schön und schrecklich, diese Art der Wirkung des Heiligen Geistes kann man nicht planen. In mir stirbt der Deutsche, der verkümmert gerade so, der zerfällt zu Staub wie so ein Vampir im Sonnenlicht. Diese Art von Geisteswirkung kann man nicht planen. Eine Predigt kannst du wunderbar planen, seht ihr ja gerade, so mit den griechischen Begriffen, irgendwie da mal ein Witz, okay, die Witze stehen hier nicht, die kommen spontan, aber das andere, das kannst du alles planen, das kannst du dir vorfertigen, das kannst du aufschreiben, Lobpreiszeit, kannst du dir Lieder raussuchen, aber ein Wort der Erkenntnis, ein Wort der Weisheit, das kannst du empfangen, höchstens im Vorfeld, aber meistens ist es, dass du es im Treffen, in der Versammlung, siehst du die Not des Bruders und auf einmal hörst du Gott in deinem Herzen reden und du hast die Antwort und Ermutigung für ihn oder für sie. Das kann man nicht planen wir sind abhängig, darin total abhängig vom Heiligen Geist, dass es gibt. Und wir werden dann auch noch in Punkt 3 geht es dann um nach Gaben eifern. Also das heißt nicht, dass wir einfach nur da sitzen und sagen, jo, Halleluja, sorg ihr. So, lass die Gaben regnen, wenn du willst. Und wenn nicht, dann auch nicht. Ist uns eigentlich lieber, wenn nicht. So, dann haben wir unsere Ruhe und alles bleibt beim Alten. Das ist nicht das, wie Gott sich das geplant hat. So, wir sind völlig abhängig vom Heiligen Geist, dass es gibt, wie wir es gelesen haben gerade im 1. Korinther. Dieser letzte Vers, Vers 11. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Der macht, was er will. Und er gibt das Wort jedem, oder er gibt die Gaben jedem, wie er es gerade will, spontan hier in der Versammlung. Denkt dran, wir sind immer noch im Rahmen. Ja? Den dürft ihr nicht vergessen. Wir sind abhängig vom Heiligen Geist, dass er sie gibt, im Moment, da wir, beziehungsweise noch viel wichtiger, unser Nächster, die Gabe braucht. Zwei Dinge können wir tun. Zwei Dinge sollten wir tun. Das eine ist, was jeder von uns tun kann, ganz persönlich, sich dem Heiligen Geist zu öffnen, dem Geist Raum zu machen in unserem Herzen. Eine Freundschaft mit dem Heiligen Geist zu entwickeln. Eine Beziehung zu ihm. Er ist die dritte Person der Gottheit. Er ist nicht eine mystische, undurchdringbare, nebulöse Kraft, die irgendwie nicht persönlich ist. Er lebt in dir und er ist persönlich. Du kannst Gemeinschaft mit ihm haben. 2. Korinther 13,13, kann man sich wunderbar merken. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Das können wir tun. Und dann können wir als Leitung, die wir Verantwortung haben, den großen, weisen Spruch des beherzigen, sei flexibel, sagt die Bibel. Wir brauchen eine Weite des Herzens, auch während wir unseren Hauskreis durchführen, auch während wir, keine Ahnung, Kinderdienst machen, wenn wir uns treffen, zu erwarten, der Heilige Geist kann jetzt gerade kommen und kann das anders machen, als wie ich mir das vorgestellt habe. Das geht, tatsächlich. Ja, da zerfällt der Deutsche wieder in mir zu Staub, wie der Vampir im Sonnenlicht. Es geht, dass der Heilige Geist kommt und Dinge anders macht, als wie wir uns das vorher gedacht haben. Und er wird es sogar bevorzugt so machen. Damit nicht du am Ende sagen kannst, habe alles ich geplant. Ich habe das alles von Gott gehört. Gott hat das alles gemacht, wie ich das schon vorher wusste. Ich bin der Gesalbte des Herrn. Und das ist gar nicht so einfach, da als Leitung eine Flexibilität zu haben. Aber es lohnt sich, dem gegenüber offen zu sein, weil das eben einen Mehrwert mitbringt, das Wirken des Heiligen Geistes, was du nicht produzieren kannst. Du kannst es nicht machen. Aber es ist so viel effektiver als, keine Ahnung, du kannst ja sonst was machen. Es gibt ja jetzt verschiedene Gemeindebewegungen, die die Gottesdienst dann zu einem Event machen, wo du sagst, das ist eine Mischung aus Konzert, Semi-Motivational Speaker und dann, keine Ahnung, irgendwie am Ende Kaffeeklatsch oder so. Also es wird alles reingeworfen und dann wird das alles perfekt getimed und minutiös geplant. Was man ja machen kann, ist ja jetzt an sich nichts Schlimmes. Das Problem ist, dass je mehr wir uns vornehmen, Dinge, die wir machen müssen, wo wir krampfhaft dran festhalten, wo wir das festlegen, sagen, so wird das heute sein. Ich kriege ja manchmal bin ich ja als Gastsprecher in anderen Gemeinden und dann kriege ich dann immer die Rundmails zur Gottesdienstvorbereitung und dann sehe ich dann den Gottesdienstablauf. Ich erschrecke dann immer, wenn ich sehe, 3 Minuten Begrüßung. 5 Minuten erstes Lied, 2 Minuten Ansagen und dann also wirklich minutiös alles geplant und der ganze Ablauf ist festgelegt und ich denke mir, meine Güte, was ist denn da los? Und merke dann immer, okay, dass wir dann doch nicht wahrscheinlich so normal sind, wie ich das manchmal denke. Wir brauchen diese Flexibilität, weil wir haben einen Gott, erstens, das ist etwas, was ich mir immer wieder in Erinnerung hole. Gott ist willig, er will eingreifen, er will durch seinen Geist Gaben geben. Da können wir ohne Zweifel dran festhalten. Heute will Gott reden. Und er ist fähig. Das ist so wunderbar. Wir haben meistens nur eins von beiden. Meistens haben wir, ja, wenn es hoch, meistens eigentlich nichts von beiden, ja. Wir sind weder fähig noch willig. Manchmal sind wir vielleicht willig, aber dann sind wir nicht fähig. Fähig sind wir ganz selten. Und dann vielleicht auch nicht willig, aber Gott ist immer beides. Er ist fähig und willig. Er will sein Volk segnen. Er will dich ermutigen. Er will dir begegnen. Er will das noch viel mehr, als dass du das willst. Früher bin ich manchmal zum Gottesdienst gekommen und dachte, oh, wenn die Leute nur wollen würden, wenn sie nur Gott begegnen wollen würden, wenn ich nur das wirklich wollen würde und oh, und dann habe ich mich selber gekasteit mit, ach, ich will nicht genug und du kannst dich trösten. Gott will das immer mehr. Gott will dich immer mehr segnen als du selber. Gott will immer mehr dir begegnen, sich dir vorstellen, sich dir zu erkennen geben als du selbst. Halleluja, was für ein wunderbarer Gott. Okay, wir gehen mal zum dritten Punkt. Das nächste Bild. Ich habe jetzt immer so ein bisschen das so eine... Ich habe jetzt gezweifelt, ob ich das Bild nehme. Aber das ist eine Frau in der Plank Position, ja. Kathi und ich, wir machen ja immer so Workouts. Ja, wir sind sportlich geworden. Halleluja. Und der dritte Punkt... okay, ich muss... Schenkt mir Konzentration, Vater. Nicht abzubiegen auf den falschen Weg. Der dritte Punkt trägt den Titel Nach den Gaben eifern. Nach den Gaben eifern. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ist es nicht so, dass wir sagen, okay, der Heilige Geist teilt der Versammlung zu, ob da jetzt was kommt oder nicht. Wer weiß, meistens kommt nichts, eigentlich kam noch nie was. Ich gehe wieder nach Hause. So, das ist nicht der Wille Gottes, sondern die Bibel fordert uns auf, nach Geistesgaben zu eifern. Und ich habe das Bild rausgesucht, weil ich im Moment mich auf einen Marathon vorbereite. Habe noch ein bisschen Zeit, der ist im Oktober. 42 Kilometer. Hintereinander weglaufen. Ja. Und ich habe mir dieses Ziel gesetzt. Und ich möchte diesen Marathon zu Ende laufen. Das bedeutet, dass ich heute schon Schritte gehen muss, damit ich das im Oktober schaffe. Ich eifere diesem Ziel zu. Ja, da gehört nicht nur Laufen dazu, sondern auch sowas hier wie Plank Position, hier Core-Muskulatur und Bauchmuskeltraining und so weiter. Und ich weiß, nur weil ich sage, ich will einen Marathon laufen und ich gehe, weiß nicht, alle zwei Wochen mal 5 Kilometer joggen, kann ich nicht im Oktober mich an die Startbahn stellen und dann sagen, jetzt geht's los, 42 Kilometer. Das funktioniert nicht, das wird auch nicht funktionieren. Und deshalb eifere ich diesem Ziel zu und das führt mich dazu, dass ich Dinge mache, die ich vorher nicht gemacht habe. So, Gott möchte nicht, dass du im Gottesdienst rumsitzt und einfach nichts tust, beziehungsweise überhaupt in Bezug auf Geistesgaben nichts tust, nein. Du sollst nach Geistesgaben eifern. 1. Korinther 14, Vers 1. Strebt nach der Liebe. Doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen. Am meisten aber, dass ihr weissagt. Halleluja. Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr weissagt. In der Elberfelder steht es jetzt nochmal ein bisschen anders, da heißt es, Moment. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Wir wachsen im Empfangen und im Ausüben der Gaben, indem wir nach ihnen eifern. Das bedeutet, du kannst es beeinflussen, in welchem Ausmaß du als ein solcher Kanal Gottes dienst. Dieses Rohrsystem, ja, erinnert euch, das, stell mir das gerade vor, in jedem Kopf, da kommt so ein Rohr, überall wird es angeschlossen. Und du kannst bestimmen, ob das Rohr überhaupt angeschlossen wird, ja, und inwieweit du also so ein Zugang für deinen Nächsten und für dich selber funktionieren kannst. Das Wort, was hier verwendet wird, ist das griechisch Zelute, was nichts hat mit Zellulitis zu tun hat, sondern es ist abgeleitet von dem Wort Zeo und das bedeutet kochend heiß. So wie das Wetter gerade ist, ja. Also die Dann gab es ja noch diese politische Bewegung, darauf hat Thomas jetzt gewartet wahrscheinlich, dass ich das, na, ist egal. Es gab noch diese politische Bewegung zur Zeit Jesu, die Zeloten, das waren die Eiferer, das heißt, die wollten mit Gewalt das römische Imperium zu Fall bringen und ihren Messiaskönig intronisieren. Von denen hatte auch Jesus einen Jünger dabei. Und das, dieses Wort Zeo kommt von kochend heiß sein glühen. Also eine Person, die Zelote ist, die meint es ernst. Die ist eifrig, die ist feurig, die ist hingegeben, die ist willig. Die sagt nicht, ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen, mal sehen, ob's, ja, je nachdem, ob ich Lust habe, gucke ich mal, ob ich nach den Gaben irgendwie, vielleicht empfange ich ja was. Nee, die sagt, ich muss das haben, ich brauche das. Und wenn das nicht ist, dann ich komme, sie kocht innerlich und sagt, wenn ich nicht empfange, wenn du mir nicht gibst, Gott, dann verbrenne ich. Das ist der Eifer, der hier beschrieben wird. Strebt nach der Liebe, eifert um die Geistesgaben. Mit dieser Haltung haben wir die Verheißung, dass wir Geistesgaben empfangen und auch darin wachsen, sie auszuüben. Und wenn Paulus, warum schreibt Paulus das hier rein? Paulus schreibt das nicht hinein, ja, das ist eine Gabe Gottes, dass du nach den Gaben eiferst. Das kann niemand beeinflussen. Nein, er schreibt es rein, eifert nach den Geistesgaben, damit wir das beeinflussen, weil das mit dir zu tun hat. Du entscheidest das, wie sehr du danach eiferst. Das ist, ich denke, von Person zu Person unterschiedlich, wie sich das am Ende ganz praktisch ausdrückt. Kann sein, dass du mal fastest, kann sein, dass du das zu deinem regelmäßigen Gebetsanliegen machst. Vielleicht sagst du im Hauskreis, ey Leute, ich würde wirklich gern weissagen. Paulus sagt, eifert nach den Geistesgaben, besonders, dass ihr weissagt. Ich habe noch nie geweissagt, lass mich, ich will auch prophetisch reden. Das hat zu tun mit Zeit, die ich investiere. Und das hat zu tun damit, dass ich es ausprobiere. Dass ich mich einfach mal drauf einlasse. Und das ist das wunderbare, der wunderbare Vorteil in einer reifen Gemeinde ist, die haben den Rahmen, ja, die wissen Bescheid über den Rahmen. Und wenn da ein Wort kommt und was hast du denn da jetzt wieder verbockt? Also nee, da hast du den Herrn nicht richtig gehört. Dann kann er sagen, ach so, stimmt, ja, hast recht, danke für den Hinweis. Und dann geht's auf und dann geht's weiter. Aber dazu komme ich dann noch auf das Üben. All dieses, was dieses Heißsein, Zelote beinhaltet, das fördert unser Empfangen und das Maß unserer Erfahrung mit den Gaben des Heiligen Geistes. Und dieses Eifern, das findet nicht unbedingt im Gottesdienst statt. In gewissem Sinne manchmal schon, ja, wenn das Thema ist, sag mal, komm, wir beten, Herr, schenk uns Gaben. Aber das ist besonders etwas, was in den Alltag hineingehört. Wo du das zu deinem alltäglichen Anliegen machen kannst, zu sagen, Herr, einmal am Tag deine Stimme hören, einmal am Tag ein prophetisches Wort, nur für mich selber, nicht für Angela Merkel oder ob wer jetzt Präsident der Vereinigten Staaten wird, wo fast alle falsch lagen. Oder einfach nur für mich und mein Empfinden, einfach nur für, dass ich weiß, Jesus, du bist da. Jesus, du siehst mich. Dir ist es nicht egal, wie ich lebe. Dir ist es nicht egal, was ich heute mache. Das Herz deiner Liebe blickt auf mich. Das ist eine alltägliche Haltung, die sich ausdrückt im Gebetszeit und im Alltag. Und dann eine Art und Weise, die wir dann auch noch praktizieren werden, wie geistliche Gaben zugeteilt werden, ist durch Handauflegung. 1. Timotheus 4, Vers 14 sagt Paulus zu Timotheus, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung unter Handauflegung der Ältestenschaft. Das ist auch ein explosiver Vers. Ja. Vernachlässige nicht, das bedeutet, wir können Gaben vernachlässigen. Das ist das Gegenteil von diesem Zelote sein. Wir eifern nicht mehr danach, sondern wir vernachlässigen das. Ach ja. Das war früher mal, vor 3 Jahren, da habe ich mal wie wild in Zungen gebetet, aber dann irgendwann hörte das dann auf und ja, vernachlässigt. Und Paulus sagt, die Gnadengabe wurde dir verliehen durch prophetische Rede unter Handauflegung der Ältestenschaft. Aber gut, darüber lehre ich jetzt nicht, weil sonst das würde zu weit führen. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Und wir kommen zu Punkt Nummer 4 über die Hausgruppe, der Hauskreis. Der Hauskreis ist das Übungsfeld für Geistesgaben. Glückselig bist du, wenn du einen Hauskreis hast. Ihr kennt die Schriftstelle, die meisten von euch kennen die Schriftstelle 1. Korinther 14, Vers 26. Ein jeder habe etwas, sagt Paulus da. Wenn ihr nun zusammenkommt, so hat jeder etwas. Und das war eindeutig nicht der Megachurch-Gottesdienst mit 5000 Gemeindebesuchern oder auch nur 500. Selbst bei 40 oder 30 wird es schwer, sondern das war im kleineren Rahmen, wo jeder die Möglichkeit hat, dieses Rohrsystem, ja, sein Rohr zu öffnen und etwas hinzuzugeben. Ich lese nochmal den ganzen Vers, 1. Korinther 14, 26. Wie ist es nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas. Einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung. Alles lasst zur Erbauung geschehen. Am besten kann man die Geistesgaben üben in einem kleinen Kontext. Das reichen auch schon, im Grunde geht das auch schon mit zwei Personen, aber der Hauskreis bietet sich wunderbar dafür an, wenn ihr eine Gebetszeit habt, eine Gebetszeit oder eine Lobpreiszeit habt im Hauskreis, zu sagen, einfach diese innerliche Offenheit mitzubringen. Jesus, du darfst jetzt, ich will das Rohrsystem, ich will angeschlossen sein, du darfst durch mich sprechen, du darfst durch mich hindurch andere ermutigen. Und dann abzuwarten und zu hören, was passiert. Und dabei habe ich für dieses Übungsfeld das ist übrigens Training, ja, das soll Training symbolisieren, Fußballtraining, ist ja gerade EM. Kati und ich waren gestern unterwegs, wussten gar nicht, wer jetzt spielt oder so, und dann in der Stadt haben wir gedacht, sind aber viele hier in Schwarz-Rot-Gold unterwegs, und dann in der Bahn waren sie schon betrunken, die Leute, und dann war uns klar, okay, Deutschland spielt ja heute. Der Hauskreis ist das Trainingsfeld für die Geistesgaben. Und da sind nochmal Punkte überlegt, beziehungsweise sind mir drei Punkte nochmal wichtig geworden, die auch da wieder Eckpunkte sind, beziehungsweise Richtlinien dafür. Das erste ist, Punkt A, Entspannung. Wir sind ganz entspannt. Wenn zu mir jemand kommt und sagt, sei ganz entspannt, rege ich mich meistens auf und bin überhaupt nicht entspannt. Aber jetzt bin ich es mal selber. Sei ganz entspannt, ja. Niemand muss im Bereich der Geistesgaben und besonders nicht im Hauskreis etwas darstellen oder leisten und die anderen beeindrucken. Das ist in der Welt so. Das hast du vielleicht auf Arbeit oder in der Uni oder in der Schule oder sonst wo. Aber der Hauskreis oder die Gemeinde ist der letzte Ort, wo das so sein sollte. Wenn immer sich eine Gemeindekultur in diese Richtung entwickelt, dann ist eigentlich Welt mit frommem Anstrich. Niemand muss etwas leisten oder darstellen. Und nichts von dem, was ich beitrage oder nicht beitrage, hat eine Auswirkung darauf, ob ich angenommen oder geliebt bin. Du kannst den größten Müll erzählen und denken, das ist vom Heiligen Geist. Wir haben dich immer noch lieb. Das ist okay. Und du kannst die tollste Gabe und die super Prophetie und die super Trefferquote haben in deinen prophetischen Reden. Und wir haben dich trotzdem noch genauso lieb wie vorher. Da ist nichts, wo wir denken, oh, jetzt habe ich den aber besonders lieb. So, da gibt es keinen Einfluss drauf. Die Ausübung der Gaben bestimmen nicht über unseren Wert oder Unwert. Und das ist dieser eine Punkt von Entspannung. Der andere Punkt von Entspannung ist, dass wir sagen, okay, wenn eine Person ein Wort weitergibt, das ist ein riesen Schachtelsatz. Ich lese den mal so vor, wie ich ihn aufgeschrieben habe, in der Hoffnung, dass das stimmt. Der ein Wort empfängt, ist sich bewusst, dass er nicht von prophetischer Rede abhängig ist. Er hat die volle Freiheit, das Wort, derjenige, der es empfängt, hat das Wort abzulehnen oder anzunehmen oder sich eine Zeit des Prüfens einzuräumen. Das heißt, ich selber, der ich ein prophetisches Wort gebe, bin mir bewusst, ich könnte falsch liegen. Und wenn, dann ist es auch nicht so schlimm, dann geht das Leben auch weiter. Und derjenige, der das prophetische Wort empfängt, der weiß, der könnte richtig liegen, könnte aber auch falsch liegen. Wenn er falsch liegt, geht mein Leben nicht unter. Wenn er richtig liegt, umso besser. Eine gewisse Entspannung, ja, wir bleiben einfach mal cool, so bei dem Wetter. Wir bleiben einfach cool. Wir legen nicht jedes Wort auf die Goldwaage und regen uns dann auf und das Wort blablablub und machen dann ein riesen Ding draus, sondern sagen, okay, das war falsch, wir gehen trotzdem weiter. Wir sind nicht mehr in der alttestamentlichen Zeit, in der ein Prophet schriftgleich gesprochen hat. Das ist nicht das, was das Neue Testament uns an prophetischer Rede offenbart. Diese Zeit ist vorbei. Da herrschten andere Regeln. Der prophetisch geredet hat, und das ist nicht eingetroffen, wie er es vorher gesagt hat, der sollte gesteinigt werden, der durfte nicht mehr im Volk reden. Aber wir sehen sogar im Neuen Testament, dass zum Beispiel der Prophet Agabus, das erzähle ich noch ganz, ich weiß gar nicht, ja doch, der Prophet Agabus hatte eine Prophetie für Paulus, hat den Gürtel von Paulus genommen, hat gesagt, und hat sich selber gefesselt und hat gesagt, denjenigen, dem dieser Gürtel gehört, den werden in Jerusalem die Heiden fesseln, nee, die Juden fesseln und den Heiden übergeben. So rum. Oder wir schlagen das mal kurz auf. So viel Zeit habe ich jetzt. Ich denke, das ist Apostelgeschichte 21 oder sowas. Weissagung über Paulus, genau. Verse 11. Apostelgeschichte 21, Vers 11. Und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus. Ja, und das war übrigens ein Prophet, der war wasserdicht. Der lief rum und alle wussten, das ist der Prophet Agabus. Also das ist wirklich ein Prophet, der redet wirklich prophetisch. Der hat eine Hungersnot vorhergesagt und dann kam die. Ja, das musst du dir mal vorstellen, der prophezeit eine Hungersnot, dann sagen die, oh, wenn die Hungersnot nächstes Jahr kommt, dann sollten wir jetzt lieber mal Geld sammeln, um das nach Jerusalem zu schicken, damit die in der Hungersnot genug Geld haben, um sich Essen zu kaufen. Und das ist so passiert. Also das war jemand, wo du sagst, okay, der ist wirklich wasserdicht, der Typ. Und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und die Hände und sprach, dies sagt der Heilige Geist. Na, sehr dick aufgetragen. Das sollten wir nicht tun. Dies sagt der Heilige Geist. Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Nationen überliefern. Okay, ist ein klares Wort, ja. Er hatte, man kann sich jetzt hineinversetzen, wahrscheinlich hat er gesehen, irgendwie Paulus wird gefesselt. Auf jeden Fall, als dann Paulus nach Jerusalem kam, ist das nicht so passiert. Die Juden wollten Paulus töten und die Nationen haben den gerettet. Die Römer haben den gerettet vor den Juden. Es ist so ähnlich passiert, aber nicht haargenau so. Und niemand hat gesagt, nee, jetzt müssen wir das herausstreichen. Das war jetzt nicht ganz korrekt. Das müssen wir irgendwie löschen. Es muss nicht 100% korrekt sein, weil wir nicht die Verfasser der Bibel sind. Wir sind nicht diejenigen, die sagen, okay, jetzt schreibe ich hier die zweite Offenbarung. Wir dürfen eine Entspanntheit haben, wir dürfen relaxed sein, wir dürfen uns das erlauben, dass auch mal wir uns verhören, beziehungsweise sich das Fleisch reinmischt und wir Unsinn erzählen. Genau, das war eigentlich schon Punkt B, Fehler sind erlaubt. Wir dürfen Dinge falsch betonen, wir dürfen uns irren und wir dürfen vielleicht auch mal übertreiben. Wenn das unsere Gewohnheit ist, dann haben wir ein Problem, ja. Wenn wir ständig übertreiben, das ist ein Problem. Aber wenn uns das mal passiert in der Ausübung der geistlichen Gaben, ist es in Ordnung. Und dann Punkt C, Wir sind ja bei drei Richtlinien über das Üben im Hauskreis. Das erste war Entspannung, das zweite sind Fehler sind erlaubt und das dritte sind, wir klammern sensible Themen aus. Da sind wir auch sehr gut beraten. Sensible Themen, die emotional sehr stark belastet sind, sollten wir lieber ausklammern. Und wenn wir einen so starken Eindruck haben, dass wir sagen, ja, das ist für den, das muss für den sein, ist es gut, wenn wir das erstens unter vier Augen machen oder noch besser mit einem Leiter zusammen. Also bei den Geistesgaben heißt nicht, dass wir unser Gehirn ausschalten. Wenn zum Beispiel sensible Themen sind zum Beispiel Familienplanung. 6 Monate und du wirst deinen Partner finden. Ihr werdet glücklich verheiratet sein in 13 Monaten und das Kind wird kommen in 28 Monaten. Alles falsch gemacht, ja? Wir klammern sensible Themen aus. Es gibt genügend, was nicht so voller Tretminen ist, genügend Felder, wo wir Ermutigung brauchen, aber solche Dinge wie traumatische Ereignisse, irgendwie, wir wissen, da hat jemand ein traumatisches Ereignis durchgemacht und jetzt kommst du und sagst, der therapeutische Prophet und jetzt, Gott hat das, und dann redest du da rein, das kann ultra viel Schaden anrichten, Leute. Haltet den Ball flach. Und wenn der Eindruck so stark ist, dann nehmt euch jemanden Reifen, nehmt euch einen Leiter mit dazu und sagt, hey, ich habe diesen Eindruck, kannst du da mitkommen und können wir das zusammen machen? Traumatische Erlebnisse, alles was die Familienplanung angeht, die Anzahl der Kinder, wann man den Partner findet, all solche Sachen, tut euch selbst einen Gefallen, ja, lasst es einfach bleiben. Und in Konflikten prophetisch irgendwas reinklabüsern. Für Konflikte gibt es eine ganz einfache Lösung. Da braucht auch nicht der Geist des Herrn irgendwelche komischen Sachen bringen, wo wir dann Wegweisung vom Himmel bekommen. Konflikte werden gelöst, indem wir Konflikte austragen. Mit offener Kommunikation. Wir sprechen Dinge an. Wir sprechen an, was uns stört. Da brauchen wir nicht ein prophetisches Wort. Ich hatte mal einen Konflikt mit jemandem und wir hatten da Meinungsverschiedenheit über ein bestimmtes Thema und dann habe ich einen Brief von der Person bekommen und da drin stand, ja, ich wollte dir eigentlich gerade schreiben, was meine Ansicht zu dem Thema ist, aber dann hat der Heilige Geist zu mir gesprochen und er hat gesagt, David ist im Moment nicht offen, die Wahrheit zu empfangen. Ich werde mich um ihn kümmern. Und ich dachte nur, alles klar, du hast einfach Angst, einen Konflikt auszuhalten. Du hast es Angst, eine Meinungsverschiedenheit auszutragen. Du hast es einfach Angst und willst geistlich was drüber bügeln. Also bitte, nutze nicht die Geistesgaben, das ist eine andere Form von geistlichem Missbrauch, um deine Unreife zu deckeln. Und deshalb ist auch dieser Mythos entstanden, dass irgendwie die Unreifen, also das... Wenn wir Geistesgaben hören, denken wir immer, das sind die Charismatiker, die die Bibel nicht lesen und die irgendwie nicht zum echten Leben taugen. So hat sich die Bibel das nicht gedacht. So, wir klammern sensible Themen aus. Genau. Allenfalls unter vier Augen und besser im Beisein der Leiterschaft. Schwierige seelische Probleme, Konflikte oder dergleichen löst man nicht durch ein schnell ausgesprochenes Wort, bei dem zwar der das Wort weitergibt, sich sehr geistlich vorkommt, aber du weißt nicht, was mit dem anderen passiert, der vielleicht einen erneuten Strudel von traumatischen Erinnerungen oder Gefühlen hineingerissen wird und verletzt wird, beziehungsweise dadurch in Krisen kommt. Besonders bei denen, die noch nicht so fest stehen, die diesen Rahmen noch nicht so fest für sich im Herzen drin haben, wissen, okay, das ist gesund, worauf kann ich mich stellen? Das ist dann wieder dieser Punkt mit der Sicherheit. Amen. Okay, ich würde gerne für euch beten, für diejenigen, Enrico, Tabea, seid ihr irgendwo? Wenn ihr da seid, ja, ach, da ist er. Er kam, er hat mich gehört. Ich möchte nochmal die Punkte, okay, danke, Enrico, das wollte ich jetzt hören. Okay, Ich möchte mal die Punkte zusammenfassen. Also erstens hatten wir das Bild der Lehre, dieser sichere Rahmen, wo wir Weissagung haben, Geistesgaben haben, in Übereinstimmung mit dem Glauben. Das zweite war, dass der Gottesdienst die Gabenexplosion ist. Wir sollten zu keiner anderen Zeit als im Gottesdienst sollten wir das so stark erleben, dass der Heilige Geist redet und wirkt in unserer Mitte. Drittens, du kannst nach den geistlichen Gaben eifern. Du kannst etwas dazu beitragen, dass du diese Gaben empfängst. Und viertens, nutze die Kleingruppe, nutze die Begegnung im Kleinen, wenn ihr zusammen seid, um die Geistesgaben auszuprobieren. Wenn du es nie probierst, es kommt nie der Tag, wo du auf einmal deine Zunge sich von selbst bewegt. Das ist überhaupt nicht das, was die Bibel unter prophetischer Rede, auch nicht unter Sprachenrede versteht. Es bist immer du, der die Gabe ausübt. Es ist nie, dass du die Kontrolle verlierst und der Heilige Geist dich wie eine Puppe, wie eine Marionette bewegt. Genau, und da, jetzt komme ich schon wieder ins Predigen rein. Und wir können den Hauskreis benutzen, die Kleingruppe gebrauchen, um in diesen geistlichen Gaben zu wachsen. Okay, und ich möchte jetzt, wenn wir jetzt das nächste Lied spielen, für diejenigen, die sagen, okay, ich möchte mal weissagen. Vielleicht sagst du, ich habe noch nie geweissagt, ich habe noch nie prophetisch geredet. Oder sagst, es ist schon so lange her, dass ich irgendwie mal gemerkt habe, Gott redet zu mir und da ist etwas Lebendiges. Ich möchte diese Schriftstelle, die wir hatten aus 1. Timotheus 4, Vers 14 nehmen und gerne für dich beten, wenn du das möchtest, und dir die Hand auflegen. Und wir glauben, dass Gott auch durch Handauflegung Gaben zuteilt und dass Gott auch durch Handauflegung wirkt. Genau, so würde ich jetzt in Tabea und in Rico bitten, Lobpreis zu machen. Wenn ihr das nicht wollt, dann guckt einfach noch auf Jesus und betet ihn an. Und wir beten hier vorne noch für diejenigen, die das möchten. Und dann wünsche ich euch Gottes Segen. Jesus, ich danke dir, dass du auch dafür gestorben bist, am Kreuz gelitten hast, damit wir Gaben empfangen hier auf Erden. Denn du hast uns zu deinem Leib gemacht. Du hast es zu deinem Leib gemacht, den du hingesetzt hast als Berührungspunkt mit der Welt. Die Welt sieht dich nicht. Das hast du selber gesagt. Die Welt wird mich nicht mehr sehen. Aber sie sieht euch. Ihr bleibt hier, ihr seid hier. Und deswegen hast du uns Geistesgaben geschenkt. Deswegen hast du den Heiligen Geist in unsere Herzen gegeben. Auch deswegen hast du den Heiligen Geist in unsere Herzen gegeben. Wir bitten dich, Vater, dass die Netzwerkgemeinde eine charismatische Gemeinde bleibt und noch mehr wird. Nicht in Unreife, nicht in irgendwie, dass wir nach der Sensation streben und nach dem tollen Mann Gottes, der prophetisch redet, sondern dass jeder von uns diese Charismen des Heiligen Geistes ausüben und darin laufen kann und gehen kann. Denn du willst dich mitteilen. Du bist der Gott, der uns liebt und seine Güte und seine Liebe uns gegenüber zeigen und beweisen möchte. Danke, Herr. Gieß deinen Geist aus in unsere Mitte, Vater. Teile uns die Gaben zu, für die Jesus am Kreuz gestorben ist. In Jesu Namen. Amen.
Durch dein Wort, durch dein Wort.